Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zunächst den Predigttext, der steht heute in Psalm 104. Ich lese den gesamten Psalm. Wir wollen dann aber ein Hauptaugenmerk auf die Verse ab 27 legen. Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor. Die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Sie lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl, und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt. Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und es wird Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagwerk und seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. Und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer, so groß und weit ausgedehnt. Darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe. Der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie. Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Liebe Gemeinde Gottes, wir haben diesen recht langen Abschnitt heute gelesen, der in unterschiedlichen Abschnitten das Schöpfungswerk Gottes beschreibt. Leider erfahren wir in diesem Psalm 104 nichts über den Autor dieses Liedes. Es ist nicht wie bei vielen Psalmen genannt, der erste Vers eine Angabe über den, der diesen Psalm geschrieben hat. Das lenkt ein bisschen mehr, als wir es vielleicht sonst gewohnt sind, den Blick weg von dem Schreiber, mehr hin auf den Beschriebenen. Wenn wir nämlich einen Psalm von David zum Beispiel vor uns hätten, wie schnell würden wir die Geschichten um David im Sinn haben? Seine Salbung, vielleicht seine Verfolgung, vielleicht die Geschichte gar mit Saul in der Höhle, seine Einsetzung zum Amt in das Königreich oder seine Einsetzung zum König, seine Sünde vielleicht mit Bathseba, oder vielleicht denken wir auch an seinen herrlichen Bußpsalm, Psalm 51. Hier in diesem Psalm, im Psalm 104, da kennen wir keinen Namen zu dem Autor. Es gibt dafür umso mehr zu entdecken über den, der hier beschrieben wird. Ich stelle mir das immer vor, wie wenn wir vielleicht in unserem Leben eine kleine Kiste im Nachlass unserer Oma finden. Und in dieser Kiste befindet sich ein Brief. Und dieser Brief fängt an mit "Meine geliebte Clara". Und dann beschreibt er in bunten Farben die Eigenschaften von Clara, alles, was den Liebenden hier inspiriert, etwas über Clara zu schreiben. Und dann vielleicht am Ende des Briefes sind wir ganz enttäuscht, wenn der Abschnitt mit der Unterschrift fehlt. Wir erfahren viel über Clara, aber wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Wie wäre es wohl, wenn dieser Autor sagen würde, mit Macht und Herrlichkeit bist du angetan, liebe Clara. Wie hätten wir uns das dann vorgestellt? Wie wäre das dann? Wir wissen gar nicht, wer dies gesagt hat, was sein Bild war, wie er sich Clara vorgestellt hat. Hier in diesem Psalm haben wir genau die gleiche Situation. Unser Psalmschreiber hat seinen Namen nicht genannt. Und er hat ganz bewusst damit den Blick von sich weggelenkt hin auf Gott. Deshalb hat er schon ganz zu Beginn in diesen Versen von Gott geredet, der umhüllt ist von Licht. Wenn wir mal in den Vers 2 schauen, dann sagt er: Gott, du bist sehr groß mit Pracht und Majestät, soweit in Vers 1. Und dann du, der in Licht sich hüllt wie ein Gewand. Wenn er seinen Blick aufrichtet auf diesen Gott, dann ist es zuerst dieser Eindruck von dem Licht, das Gott umgibt, das ihn hier tief betrifft. Und er sagt nicht, da ist ein Licht, irgendein Licht, das Gott umgibt, sondern er sagt ganz klar, Gott selbst hat sich mit diesem Licht angetan. Gott selbst hat sich in dieses Licht begeben. Und aus diesem Blick, aus dieser Erkenntnis heraus, gerät unser Schreiber hier schnell ins Schwärmen. Schnell kommt er darauf, auf alles, was dieser Gott geschaffen hat. So will das Erste, was er geschaffen hat, dieses Licht, all das, was in ihm veranlasst, dass Gott doch so vieles geschaffen hat. Und schwupps, scheinbar ganz schnell, kommt hier der Schreiber dazu, nahezu einen kompletten Bericht über die Schöpfung abzugeben. Sehr vergleichbar ist dieser Text mit dem Beginn des Alten Testaments, in dem wir von der Schöpfung aller Dinge lesen. Und wenn wir ehrlich sind, im Grunde liest sich dieser Psalm ja sehr leicht. Vielleicht gibt es das eine oder andere Wort, das wir nicht mehr gewohnt sind, so wie Odem zum Beispiel. Das ist vielleicht nicht unser täglicher Sprachgebrauch. Aber im Grunde über das, was hier geschaffen wird, liest sich dieser Psalm sehr leicht. So leicht gar, dass man sagen könnte, man liest hindurch und kommt zu der Erkenntnis, na, dann ist ja alles klar. Dann ist ja alles logisch. Das ist es doch, was wir so gerne hören. Gott hat alle Dinge geschaffen. Alles passt zusammen. Alles ist leicht zu verstehen. Aber leider ist es so, dass nicht alle Menschen dies glauben. Leider müssen wir feststellen, dass es für manche sich doch anhört wie ein Märchen, eine Kindergeschichte. Es fällt mir immer wieder auf, dass gerade Kinder diese einfachen Weisheiten sehr leicht und sehr schnell annehmen. Dass sie vielleicht aus ihrer Spontanität am Ende eines solchen Psalms sagen, na, das ist doch alles klar. Warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Kinder nehmen das viel leichter auf, als wir es manchmal tun. Manchmal ist der Kampf lang dahin, dass wir erkennen können, dass Gott alle Dinge geschaffen hat. Ich meine damit nicht nur die Bäume um uns herum, sondern wirklich alles geschaffen hat in unserem Leben. Es fällt mir immer wieder auf, dass Kinder irgendwann diese einfachen Wahrheiten anfangen abzulegen und zu hinterfragen. Oft werden sie dazu motiviert, alles irgendwie zu hinterfragen, in Frage zu stellen. Sie beginnen damit, Gottes Werk in Frage zu stellen. Das zieht sich dann durch alle Bereiche. Dann beginnen sie sehr schnell die Gesellschaft in Frage zu stellen. Irgendwann dann beginnen sie ihre Eltern in Frage zu stellen. Und mehr verlieren sie den Halt in ihrem Leben. Das erinnert mich immer daran, wie es in Matthäus 13 gesagt ist, wenn das Wort Gottes unter die Dornen gesät ist. Wenn Menschen das Wort Gottes hören, aber die Sorge um das Zeitliche, die Sorge um das, was um sie herum ist, und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und wie schön wäre es, wenn es andersrum wäre. Wenn das Wort doch die Kraft erlangt in unserem Leben, alles andere zu ersticken. Und Matthäus 13 schließt leider an dieser Stelle ab und sagt, und es bleibt ohne Frucht. Das Wort bleibt ohne Frucht, wenn es unter den Dornen landet. Wenn es hinweggetragen wird, wenn alles nur noch aus der Perspektive des Geldes und aus der Perspektive des Zeitlichen gesehen wird. Aber manchmal, da ist es so, dass das Wort Gottes und das Wort von seinem Reich tiefe Wurzeln fasst. Bei unserem Psalmdichter an dieser Stelle, da hat es tiefe Wurzeln gefasst. Sodass er ausdrücklich am Ende dieses Psalms sagt, mögen diese Worte dem Herrn wohlgefallen. Er sagt so etwas Ähnliches wie, es ist mir eigentlich egal, ob dieses Wort den Menschen gefällt. Ich rede hier nicht für Menschenohren. Ich orientiere mich nicht an den Menschen, sondern mögen diese Worte dem Herrn wohlgefallen. Allein die Frage, ob die Worte angenehm sind vor Gott, motivieren ihn, all dies zu sagen. Und so als sei es ihm nicht genug, sagt er sofort danach, nicht an mir, sondern an Gott möge mein Herz sich erfreuen. Nicht weil mir dieses Gedicht hier gelungen ist, möchte ich Freude haben, sondern an Gott soll sich mein Herz erfreuen. Ich will gar nicht, dass einer nach mir fragt. Ich will gar nicht, dass einer meinen Namen kennt. Ich will nicht, dass einer meinen Namen unter diesen Psalm schreibt. Es ist ein anderer Name. Es ist der Name Gottes, der über diesem Psalm steht. Er blickt also ganz bewusst von sich weg hin zu Gott. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Er blickt weg von sich hin zu Gott. Und das lässt durchaus den Schluss zu, dass der Psalmist hier auch absichtlich seinen Namen weggelassen hat. Nun, wir haben heute in diesem Gottesdienst Gabi Zander getauft. Dies ist sicher für uns alle ein bewegendes Ereignis und es dokumentiert auch einige Dinge, die sehr eng mit ihrer Familie und mit der Gemeinde zu tun haben. Ich möchte an diesen Gedanken anknüpfen und kurz einige ganz wichtige Gedanken erklären. Wir wissen nun, dass jeder Mensch ja nicht nur aus dem fleischlichen Teil besteht, sondern auch einen Geist hat. Jeder Mensch besteht aus Fleisch und aus Geist. Und es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle verstehen, dass beides, sowohl unser Körper als auch unser Geist, von Gott selbst geschaffen wurde. Genau das hat auch hier der Psalmschreiber bewusst betont. Und überraschenderweise sogar in umgekehrter Reihenfolge. Umgekehrte Reihenfolge von Schöpfung und Tod. Lass uns einmal in die Verse 29 und 30 schauen. Vers 29 heißt es: Verbirgst du dein Antlitz? Verbirgt Gott sein Antlitz, so erschrecken wir. Nimmst du deinen Odem weg, so vergehen wir. Und wir werden wieder zu Staub. In Vers 30, ein Vers später, da heißt es: Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen, oder so werden wir erschaffen. Und du erneuerst die Gestalt der Erde. Oder du gibst einen neuen Acker, steht in manchen Übersetzungen. Es überrascht uns doch vielleicht an dieser Stelle, dass der erste Gedanke, den der Schreiber hier aufgreift, der Gedanke ist, wenn Gott sein Antlitz von uns wendet, dann droht uns, dass wir zurückgehen, dass wir zu Staub werden, dass wir sterben. Es gibt viele Märchen und viele falsche Meinungen über den Tod. Vergessen wir einmal alle Märchen, die wir vom Sensemann gehört haben oder von irgendjemand, der irgendwo Macht erlangt hat, über den Tod. Manchmal hören wir so Begriffe wie Gevatter Tod, der naht uns jetzt, wenn wir davon erfahren, dass jemand droht zu sterben. Das ist alles Quatsch. Gott alleine, Gott selbst ist der Herrscher über Leben und Tod. Er hat dieses Regiment nie geteilt. Er allein ist der Herrscher über Leben und Tod. Und halten wir auch fest, dass wir im Tode dahin zurückkehren, wo wir hergekommen sind, und zu Staub werden. Und in Vers 30 dann, überraschenderweise nach diesem kleinen Ausflug darüber, was passiert, wenn Gott nun sein Antlitz wegnimmt, da heißt es, dass Gott Leben spendenden Atem gibt. Dieser Odem, der in manchen Übersetzungen auftaucht, ist lebensspendender Atem. Im Grunde würden wir doch vermuten, dass erst der Vers kommt von dem lebensspendenden Odem und dann kommt der Vers vom Tod. Der Tod kommt doch immer nach dem Leben. Warum ist es also hier andersrum? Nun, es gab einen Menschen, auf den dies wirklich zutraf, nämlich auf Adam. Bei Adam war es so, dass Adam von Gott den Odem, den Lebenshauch, hineingebliesen bekam und dann lebte. Danach kam die Sünde, die Adam beging, und er starb. Geistlich. Er wäre ein gutes Beispiel dafür, dass zuerst das Leben kommt und dann der Tod. Aber seit Adam haben sich die Tatsachen auf dieser Welt verändert. Menschen sind geistlich tot. Der Urzustand des Menschen ist ein Zustand des Todes. Er lebt körperlich, aber er ist geistlich. Er ist in seinem unsichtbaren Teil tot. Wir haben dies vorhin im Zusammenhang mit der Taufe gehört. Dass wir in Sünden geboren werden, dass wir geboren werden als Tote. Und danach, wenn wir dies verstanden haben, dann ist es so, dass wir als Menschen vom Tod zum Leben hindurchdringen. Schauen wir einmal, wie dieser Gedanke aufgenommen wurde in Johannes 5. Dort heißt es in dem Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das mag uns vielleicht auch überraschen. Der ein oder andere sagt, aber ich lebe doch, wo soll ich denn noch hindurchdringen? Nein, der Geist des Menschen ist zunächst einmal in einem Zustand des Todes. Durch die Sünde lebt der Mensch in Trennung von Gott. Und erst dann, erst im Leben, ist ein Mensch, der hindurchdringen kann vom Tod zum Leben. Tatsächlich ist dies das richtige Prinzip, nach dem wir leben können. Es ist ja so, in unserem Leben entweder wir sind einmal vom Tod zum Leben hindurchgedrungen oder auf uns lastet eben immer noch die Last, lasten immer noch die Klauen des Todes. Und noch einmal, dieser Tod ist nicht veranlasst von Satan oder von Nebenschauspielern oder von Gehilfen oder Figuren, die wir uns kreieren, sondern es ist tatsächlich in der Verantwortung Gottes. Auch körperlich stellen wir schnell fest, dass wir doch in einer Art Zwickmühle stecken. Wir werden immer älter und wir spüren uns immer mehr, dass wir uns dem Tod nahen. Es ist wie ein Reibeisen, das an uns nagt und uns langsam zermürbt. Wie gut ist es doch, da zu wissen, dass Gott für diesen Körper zu Lebzeiten sorgt. Dass er so wie er für den Geist sorgt, auch für unseren Körper sorgt. Er hat uns geschaffen. Und wiederholen wir das noch einmal. Er hat uns geschaffen in Körper und in unserer Seele. Er hat uns geschaffen, wie wir sind. Und deshalb ist er auch verantwortlich in der Kontrolle über beides. Über unseren Geist und über unseren Körper. Und der Psalmist an dieser Stelle greift diesen Gedanken ganz schnell begeistert auf und sagt sofort, möge der Herr sich seiner Werke rühmen. Für ihn ist es das Allerwichtigste, dass er versteht und dass er erkennt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Es bremst nichts in ihm zu sagen, der Herr soll sich seiner Werke rühmen, aller Dinge, die er geschaffen hat. Und wenn wir dies einmal darauf beziehen, dass wir in unserem Leben von Gott gerettet werden, wenn wir in unserem Leben verstanden haben, wer Jesus Christus ist, dass wir aus diesem Tod zum Leben hinüber gerettet wurden, dann dürfen wir doch auch schnell in dieses Jubeln einstimmen und Gott die Ehre dafür geben, dass er uns errettet hat. Wenn wir Paulus einmal nehmen, wie er an zwei Stellen genau auf dieses Thema eingeht, dann sehen wir sehr schnell, dass aus allem, wo Paulus den handelnden Gott sieht, sofort die Ehre zu Gott gibt. Ich will uns einmal ein Beispiel nennen aus Epheser 2. Diese ganz bekannten Verse, die Verse 8 und 9 im Epheserbrief Kapitel 2. Dort heißt es ja, dass Gott uns aus Gnade gerettet hat. Durch den Glauben. Und das nicht aus uns, sondern allein Gottes Gabe ist es. Und dann in Vers 9 geht es gleich weiter, nicht aus Werken, nicht aus unseren Werken, damit sich niemand rühme. Auch dieser Gedanke bewegt Paulus so stark, damit er sagt, ja Gott ist doch der, der in deinem Leben handelt. Komme nicht auf die Idee, dich zu rühmen. Rühme und lobe Gott. Oder in Galater 2, wo er sagt, nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebt diese Eigenständigkeit, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist Ruhm und Ehre bei Gott. Ist Ruhm und Ehre bei ihm, der an mir gehandelt hat. Der Psalmist ist so begeistert, dass er an dieser Stelle sagt, ich will Gott loben, solange ich bin. Es soll kein Tag, es soll keine Minute, es soll keine Sekunde vergehen, an der ich nicht Gott lobe. Solange ich bin, bis zum letzten Hauch meines Lebens, möchte ich eins tun. Ich möchte Gott loben dafür. Und ist uns aufgefallen, dass es wie selbstverständlich für den Schreiber hier ist, dass sich dies auf das Geistliche und auf das Körperliche bezieht. Dass er Geist und Seele in eins hineinnimmt. Dass es beides ist, was er hier lobt. Und es könnte ja auch so sein, dass vielleicht unser Geist an Gott gebunden ist und unser Körper irgendwo frei ist. Vielleicht ist unser Körper für unsere freie Verfügung da oder bestimmbar, wie auch immer. Nein, es ist nicht so, dass Geist und Körper getrennt und irgendwo voneinander gelöst leben. Unser Körper und unser Geist, die haben bewusst und an der richtigen Stelle von dem Plan Gottes ihre richtige Stelle zugeteilt bekommen. Und ich möchte das einmal, und im Grunde sind wir auf diesen Gedanken ja gestartet, dies einmal auf Gabi beziehen, von Kind beziehen. Das könnte jedes andere Kind auch sein. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir von Gott gezielt und gewollt in eine bestimmte Familie hineingeboren werden? So ist auch Gabi genau in ihre Familie hineingeboren worden. Es war kein Zufall, sondern es war Plan Gottes. Es war geordnet und geschaffen von ihm. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass jeder von uns mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Unmöglichkeiten an der richtigen Stelle steht, in der richtigen Familie gelandet ist. Denn Gott hat es so geschaffen. Die Taufe bezeugt uns dies ganz unmittelbar. Wir sehen einmal, dass wir dort, wo wir hineingeboren wurden, sind in unsere Familien Gott als Schöpfer ehren dürfen. Und andererseits sehen wir auch, dass wenn diese Kinder zur Taufe gebracht werden und sich einer Gemeinde anschließen und auch dort erzogen werden, auch in diese Stelle und an diese Stelle hinein geschaffen und geführt sind. Kinder ehren Gott dadurch, wenn sie Vater und Mutter gehorchen. Und Eltern, sie gehorchen Gott dadurch, wenn sie ihre Kinder, so wie sie sind, auch mit ihren Schwächen annehmen und nicht ihren Zorn an ihnen auslassen. Auch Eltern müssen im Laufe ihres Lebens verstehen, dass Kinder an die richtige Stelle geschaffen sind. Wenn wir dies verstehen, dann verstehen wir auch ganz schnell, dass hier Gott derjenige ist, der in unserem Leben uns führt, versorgt und uns erhält. Und genauso bin ich heute an diesem Tag auch dankbar dafür, dass wir unsere Geschwister Sabrina und Jörg, ihren Kindern Gabi, Anna und Dorothea in unsere Gemeinde, in unsere Mitte ganz offiziell aufnehmen durften. Wir alle wollen Gott dafür danken, dass er seinen großartigen Plan für seine Geschöpfe offenbart. Und bitte hören wir genau hin. Wir danken nicht der Familie Zander, dass sie zu uns gekommen ist, sondern wir danken Gott für sein Handeln. Es gibt in dieser Gemeinde kein Assessment Center oder ein Trainingscamp, mit dem man sich in irgendeiner Weise hier bewerben muss. Es ist allein so, dass wir hier uns verbunden sehen in unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass unser öffentliches Bekenntnis uns verbindet, dass die Bekenntnisschriften uns helfen, diesen Glauben zu verstehen und zu leben. Und denken wir immer daran, dass dieses Bekenntnis nun auch für uns eine wichtige Rolle hat in unserem Leben. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat einmal im Blick auf den Hohepriester Jesus, den Sohn Gottes, gesagt: Wir haben einen großen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes, der in den Himmel gefahren ist. So lasst uns festhalten an unserem Bekenntnis. So lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Und wenn wir dann im Hebräerbrief 6 Kapitel überspringen, in Kapitel 10 könnten wir fast nahtlos weiterlesen und das sagen: Und lasst uns weiter festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns untereinander uns selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen. Und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass der Tag sich naht. Nun, nach diesem kleinen Ausflug wollen wir doch noch einmal kurz zurückschauen in Psalm 104. Wir haben ja nun in diesem Gedanken im Vers 27 angeknüpft. 26 Verse lang, im Grunde vom Beginn dieses Psalms bis zu Vers 26, hat der Psalmist in bunten Farben hier das Schöpfungswerk Gottes beschrieben. Beschrieben, wie Winde zu Boten gemacht werden für Gott, wie Feuerflammen sein Diener werden, wie Berge, wenn sie von Gott angeschaut werden, zu Vulkanen werden, wie die Erde bebt, wenn Gott sie anschaut. Das Wasser, das Meer, die Quellen, die Versorgung der Tiere, Gras, Pflanzen, Vieh, Samen, Brot. Und man höre und staune, auch den Wein hat er gemacht. Falls jemand auch ganz genau an dieser Stelle hinschauen will, beachtlicherweise sogar zur Freude des Menschen. Auch die Freude des Menschen liegt in seinem Schöpfungswerk. Er hat Sonne und Mond geschaffen, er hat Zeiten bestimmt, er hat Tagesaufgang und Tagesanfang geschaffen. Und sogar der Löwe ist hier explizit erwähnt. Das ist ein Tier, vor dem wir im Grunde nur Angst haben können, hat Gott geschaffen. Aber auf eins wollen wir noch einmal besonders achten. Diese Aufzählung hört mit der Beschreibung auf, dass sogar des Menschen Arbeit ein Werk Gottes ist. Schauen wir noch einmal in den Vers 23. In dieser Aufzählung des Schöpfungswerks Gottes heißt es: Der Mensch aber geht aus an sein Tagwerk, tut seine Arbeit bis zum Abend. Und danach, sofort in Vers 24, merken wir, kommt der Psalmist hier in diesen Lob: Herr, wie sind deine Werke so viel? Dieses Arbeiten des Menschen, dieses immer noch in seinem Denken, wie sind deine Werke so viel? Nicht guter Mensch, das hast du richtig gemacht. Nein, der Gedanke ist hier, das Schöpfungswerk Gottes hört nicht auf, bevor der Mensch seine Arbeit getan hat. Auch der Mensch und die Arbeit des Menschen ist Schöpfungswerk Gottes. Ist das nicht beachtlich? Manch ein moderner Mensch mag vielleicht sagen: Wieso, es ist doch ganz eindeutig, ich habe viel zu essen, ich gehe gut arbeiten, ich verdiene viel Geld und kann mir doch einiges leisten. Ich arbeite, das ist meine Arbeitsleistung, also ist es auch mein Essen. Liebe Geschwister, das ist eine falsche Verbindung. Selbst die Werke, die wir schaffen, sind Gottes Werke. Und noch einmal, ganz am Ende, sagt ja unser Psalmist: Wie zahlreich sind deine Werke? Wie zahlreich, o Herr, sind deine Werke? Du hast alles mit Weisheit gemacht. Die Erde läuft über von diesen Werken. Ist es wieder dieser Klang? O Mensch, pass auf, dass du nicht anfängst, dich deiner Werke zu rühmen. Ob geistlich, körperlich, wie auch immer. Stell dich nicht hin und sage: Ich hab's gemacht. Wenn wir heute einmal genau hinschauen, können wir begeistert sein von diesem Gabentisch. Aber im Grunde hört der Gabentisch nicht hier auf, sondern an der Wand, dort hinten. Denn alles, was hier auf Stühlen sitzt, ist auch Werk Gottes und gehört im Grunde auch auf diesen Gabentisch. Es wäre etwas voll auf diesem Tisch, wenn wir alle an dieser Stelle sitzen würden. Das Werk des Menschen ist eingeschlossen in die Schöpfung Gottes. Ich glaube, dass wir heute in unserer Gesellschaft sehr oft mit handgemachten Götzen zu tun haben. Dass wir sehr oft in unserem Leben uns selbst Götzen schaffen. Aber zu einem dieser Götzen kann auch unser Essen und unser Werk werden. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen und davor warnen, dass wir uns vielleicht in eine Selbstüberhebung hineinsteigern. Wir wollen es durchaus auf alles beziehen. Wir wissen und wir bekennen auch, dass wir unser Essen von Gott nehmen, aus seiner Hand nehmen, wenn wir vor dem Essen beten und dafür danken. Wenn wir uns versammeln und das Erntedankfest feiern, dann wissen wir und danken Gott dafür, dass er unsere Arbeitskraft erhält und nun uns alle sehr unterschiedlich über das Jahr ernährt. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, wir sind nur dankbar, weil wir viel haben. Sondern wir sind dankbar im Kleinsten, für das kleinste Erhalten unserer Arbeit. Wir sind dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, dass er uns unsere Arbeitskraft erhält, dass er uns zu essen gibt. Ob wir nun in unserem Garten unser Obst selbst züchten oder unser Gemüse. Oder ob wir arbeiten gehen und es uns im Geschäft um die Ecke kaufen. Paulus hat einmal, als er nach Athen kam, den Athenern gesagt, dass ein Götterbild von einem unbekannten Gott. Und er hat ihnen von diesem unbekannten Gott etwas gesagt. Und zwei Punkte hat er dabei besonders hervorgehoben. Das eine ist, dies ist der Gott, der euch euren Lebensatem gegeben hat. Dies ist der Gott, der euch geschaffen hat. Die Konsequenz daraus war, er hat gesagt, hört auf mit den anderen Götzen. Und hat die Athener aufgefordert, die anderen Götzenbilder nun zu zerstören. Es ist erstaunlich. Sofort von dem Schöpfungswerk Gottes kommt er darauf und sagt, gut, die Zeit der Unwissenheit, ihr lieben Leute, ist vorbei. Jetzt wisst ihr von diesem Gott, der alles geschaffen hat. Jetzt hat dieser unbekannte Gott einen Namen. Gesagt, tut Buße, nimmt den Hammer, haut auf die Götzen und folgt diesem Gott, der nicht zu fassen ist, der aber immer da ist. Lasst uns diesen Gott doch in der gleichen Art und Weise anbeten. Gott schafft da den Jüngern Fische, wo sie vorher schon geangelt haben, gefischt haben, weil er die Dinge schafft und ihnen gibt. Er schafft in unserem Leben da Neues, wo er handelt. Lasst uns dankbar dafür sein und nehmt ruhig einmal den Hammer. Geht durch euer klein Athen und zerstört das ein oder andere falsche Götzenbild. Dankt dem gnädigen Gott für alles, was ihr habt, alle Zeit und für alles. Amen.